Liebe Gemeinde, der Amtseid von Barack Obama wurde schon mal verpatzt. Sie haben es vielleicht mitbekommen, als er am Dienstag sein Amt antrat, beobachtet von Millionen von Menschen, da stolperte der neue amerikanische Präsident ausgerechnet bei der Vereidigung vor dem Kapitol. Als der oberste Richter John Roberts den ersten Satz der Eidesformel vorsprach, ließ Obama ihn gar nicht ausreden, fiel ihm vor Aufregung wahrscheinlich ins Wort, setzte zu früh ein. Roberts war so verwirrt, dass er den vorgegebenen Text aus Versehen leicht veränderte. Das wiederum brachte Obama aus dem Rhythmus. Der blickte den Richter für einen Moment fragend an, der wiederholte den vorgegebenen Text und ließ wieder ein Wort aus. Und schließlich brachten die beiden die Sache dann noch irgendwie mit Anstand zu Ende. Was für eine Ironie. Da bereitet man über Wochen hinweg die Vereidigung des Präsidenten vor, mit einem Heer von Leuten, diese Supershow für alle Welt. Alles blitzt und blinkt und die Massen jubeln wie erwartet. Und dann ausgerechnet beim Kernstück der Zeremonie, bei der Vereidigung selbst, da stolpern der Präsident und der oberste Richter des Landes über eine schlichte Formel. Der ganze Aufwand, und dann war es vielleicht doch keine rechtsgültige Vereidigung. Und so fürchteten dann auch einige Fachleute, und vorsichtshalber haben sie am Mittwoch die Formel vor Zeugen dann nochmal wiederholt. Der oberste Richter wurde eigens ins Weiße Haus bestellt, und dann ist das Ganze nochmal regelgerecht über die Bühne gegangen. Dieser kleine ironische Zwischenfall ist ein Bild dafür, wie es Menschen mit dem Glauben ergehen kann. Man betreibt einen großen religiösen Aufwand. Man singt Lieder, man besucht Veranstaltungen, man spendet für allerlei religiöse Projekte. Alles blitzt und blinkt. Man ist dabei, wenn es irgendwo christlichen Betrieb gibt. Aber ist es auch rechtsgültig? Stimmt es im Kern? Stimmt es an der entscheidenden Stelle? Hat unser ganzer Aufwand Bestand vor dem höchsten Richter? Glauben kann man ja vieles. Aber wer ist im Sinne der Bibel, wer ist in den Augen Gottes wirklich gläubig? Welcher Glaube bringt uns wirklich zu Gott und bringt uns in den Himmel? Darauf kommt es ja an. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn mein Glaube sich am Ende als Täuschung erweist. Und so hatten wir schon am letzten Sonntag gefragt, wer ist wirklich gläubig? Und entzündet hatte sich die Frage an einer speziellen Spannung zwischen Juden und Heiden. Darauf waren wir ja gestoßen in unserer Predigtreihe, Apostelgeschichte 10 und Apostelgeschichte 11. Und für die meisten Judenchristen war das unvorstellbar, dass auch Heiden echte Christen werden können, nur durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sie haben gedacht, die müssen sich erst zum Judentum bekehren, sonst können sie keine vollwertigen Christen werden. Müssen erst die Speisegebote einhalten, müssen sich beschneiden lassen, dann geht's. Und die Apostel, die wussten das eigentlich besser. Aber auch sie als traditionelle Juden hatten mit dieser Frage zu kämpfen und mussten von Jesus immer wieder überzeugt werden. Dort, wo Jesus Christus der Herr ist, in seiner Gemeinde, da verschwinden die alten Grenzen. Petrus hat das erst richtig begriffen, als er miterlebte, wie der römische Hauptmann Cornelius zum lebendigen Glauben fand. In Apostelgeschichte 10 und 11 haben wir dieses Ereignis ja ganz ausgiebig miteinander studiert. Wer das nochmal nachhören will, kann das über www.beg-hannover.de ausfindig machen. Gegen seine Gewohnheit war Petrus in das Haus dieses Heiden gegangen, weil Jesus ihm das ausdrücklich befohlen hatte. Und Cornelius hatte ihn extra holen lassen, hatte gesagt, Petrus, bitte predige für uns. Predige für uns. Predige uns Gottes Wahrheit. Und dann hatte Petrus eine packende Predigt gehalten über Jesus, wer er ist, was er für uns getan hat. Er hat das ganze Evangelium entfaltet. Und am Ende hat er das dann zugespitzt in Kapitel 10, Vers 42, dass Jesus geboten hat, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Er spricht das letzte Wort. Und von dem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollten. Allein durch Jesus, durch seinen Namen, nicht sonst. Und Cornelius und seine Gäste bekehren sich zu Jesus und dann lässt Gott etwas Aufsehenerregendes geschehen. Zum Zeichen dafür, dass diese Sache echt ist und von ihm so gewollt ist, lässt er diese frisch bekehrten Heiden plötzlich in fremden Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, reden. Und sie loben Gott in einer anderen als ihrer Muttersprache. So ähnlich wie die Apostel zu Pfingsten wenige Wochen vorher. Und Petrus begreift sehr schnell, was Gott damit zeigen will. Auch diese Heiden sind jetzt wirklich gläubig geworden. Das zählt. Die gehören jetzt vollgültig zur Gemeinde Jesu Christi dazu. Die haben jetzt auch den Heiligen Geist von Gott gegeben, der ihnen hilft, sein Wort zu verstehen und ihm nachzufolgen. Und Jesus zu lieben. Diese Augenblicke sind ein einmaliger Durchbruch in der Kirchengeschichte. Und darum lässt Gott in dem speziellen Fall auch dieses besondere Zeichen geschehen. Dieses Reden in den anderen Sprachen. Und Petrus versteht sofort diese göttliche Bestätigung. Diese Menschen, diese Heiden, diese ehemaligen Heiden sind unsere vollgültigen Glaubensgeschwister. Sie gehören jetzt ganz dazu zur Gemeinde Jesu. Und darum spricht auch nichts dagegen, diese bekehrten Heiden jetzt gleich zu taufen. Auch im Neuen Testament war also dieses spektakuläre Zeichen mit den Sprachen die ganz große Ausnahme. Beschränkt auf ganz wenige heilsgeschichtliche Sondersituationen. Und die Frage ist, woran konnte man sonst sehen, dass jemand echt gläubig geworden war? Woran können wir heute merken und erkennen, ob einer wirklich Christ ist? Darüber müssen wir jetzt sprechen, gewissermaßen in einem Exkurs zur Predigtreihe. Wer ist gläubig? Wer ist wirklich gläubig? Teil 2. Und es wird nächsten Sonntag noch einen Teil, wirklich, wer ist wirklich gläubig? Teil 3 geben. Die Frage als solche hat sich ja nicht geändert. Sie bestellt sich ja bei uns in Hannover unter veränderten Umständen, genauso wie damals in Caesarea. Wer ist wirklich gläubig? Oder persönlicher formuliert, bin ich wirklich gläubig? Und mancher fragt sich, wie kann ich richtig gläubig werden? Bei Cornelius, dort in Caesarea am Meer, da hatte Gott die Sache ja durch das Zeichen mit den Sprachen beglaubigt. Das war gewissermaßen bestätigt. Jawohl, die sind echt. Aber wie war das in anderen Situationen zur neutestamentlichen Zeit? Und wie können wir heute wissen, dass einer wirklich gläubig ist? Woran kann man das erkennen? Woher kann man das wissen? Die äußeren Umstände haben sich geändert, aber Jesus ist der gleiche geblieben. Gestern, heute und derselbe in Ewigkeit, heißt es in Hebräer 13. Der christliche Glaube ist der gleiche geblieben. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das bleibt ewig wahr, so wie es ist. Und der Weg zum Glauben hat sich auch nicht geändert. Wie wurden denn die Cornelius-Leute zu Jesus-Leuten? Das ist die entscheidende Frage. Wie wurden sie Christen? Und die Antwort steht in Apostelgeschichte 11, Vers 1. Sie hatten, hieß es dort, Gottes Wort angenommen. Welches Wort? Das Wort, das Petrus ihnen gepredigt hatte. Und wir haben ja in den Versen Kapitel 10, 35 bis 43 genau gesehen, die Zusammenfassung dessen, was er ihnen gepredigt hatte, nämlich das Evangelium von Jesus Christus, dass er der Gekreuzigte ist, der Auferstandene, der für unsere Sünden starb, der als Richter wiederkommen wird. Das hatte Petrus ihnen gepredigt. Und dieses Wort von Jesus, dieses volle Evangelium, hatten sie angenommen. Und das müssen wir schon mal festhalten. Das ist die einhellige Aussage des gesamten Neuen Testaments. Wenn du wirklich gläubig werden willst, wenn du Gottes Kind werden willst, dann musst du mit Jesus Christus in Kontakt treten. Da musst du zu Jesus kommen. Das gilt damals wie heute. Wirklich gläubig ist, so könnte man es auf eine Formel bringen, wer in einem persönlichen Verhältnis mit Jesus Christus lebt. Der ist gläubig. Es gibt ja immer mal so andere Definitionsversuche. Ja, die einen haben es eben mit dem persönlichen Christusverhältnis und die anderen tun dann mehr so Sozialarbeit machen aus christlicher Überzeugung. Das ist deren Form des Gläubigseins. Und wieder andere wollen eben an den Knotenpunkten des Lebens die Begleitung, die religiöse, christlich klingende Begleitung nicht vermissen. Das ist deren Form des Glaubens. Aber die Bibel sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Wirklich gläubig ist, wer in einem persönlichen Verhältnis mit Jesus Christus lebt. Das halten wir erstmal fest. Und das führt uns nun zu zwei Schlüsselfragen, die wir unbedingt beantworten müssen. Wenn wir Klarheit darüber haben, ob wir wirklich gläubig sind. Es sind eigentlich zwei einfache Fragen. Und doch tragen diese zwei Fragen das Gewicht der Ewigkeit. Sie entscheiden über Himmel und Hölle. Heute werden wir die erste Frage angehen. und am kommenden Sonntag die zweite. Und dann werden wir auch den Text, den Sie hier vor sich haben auf Ihrem Zettel, dann werden wir den ausführlicher auslegen, Markus 8. Ich hatte eigentlich beides in einer Predigt machen wollen, aber dann gemerkt, das wird zu viel. Nehmen wir uns Zeit für diese wichtigen Grundfragen. Es ist wichtig, das immer wieder einmal zu klären. Die erste Frage lautet, wie komme ich zu Jesus? Und die zweite Frage am nächsten Sonntag wird heißen, wie lebe ich mit Jesus? Wie komme ich zu Jesus? Als Petrus im Haus von Cornelius predigt, hat er ein großes Thema. Er will die Zuhörer mit Jesus bekannt machen. Er hatte von Jesus selbst gehört, wie Jesus gesagt hatte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Ich bin der Weg. Das heißt, wer wirklich gläubig sein will, wer Gott zum Vater haben will, der braucht Jesus höchstpersönlich. Der muss mit Jesus selbst gehen. Jesus sagt nicht, ich zeige dir den Weg, ich zeige dir einen Lebensstil, ich zeige dir ein bestimmtes Verständnis und das übernimmst du dann von mir und dann bist du Christ. Sondern Jesus weist auf sich persönlich. Er sagt, ich persönlich bin der Weg zum Vater. Du brauchst mich. Es war während des Zweiten Weltkrieges in Britisch-Malaya in Südostasien. Da war ein Kriegsgefangener geflüchtet und wollte zur Küste entkommen. Ein freundlicher Eingeborener wollte ihm helfen, wollte ihn rausbringen aus der Gefahrenzone. Und dann standen die beiden Männer plötzlich vor dem dichten Dschungel, ohne einen erkennbaren Ausweg, ohne eine menschliche Spur. Und der Flüchtling bekam es mit der Angst zu tun und er schrie seinen Begleiter fast an, wo ist denn hier der Weg? Wo ist er? Und sein Begleiter antwortete ihm, in gebrochenem Englisch, here is no way, I am the way. Es gibt hier keinen Weg, ich bin der Weg. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht einen Weg zeigen, sondern du musst dich an mich klammern. Du musst ganz nah bei mir bleiben und ich persönlich bringe dich durch diesen Dschungel durch. Here is no way, I am the way, ich bin der Weg. Und genau so hat es Jesus gemeint. Wir brauchen ihn persönlich. Wir brauchen die persönliche Verbindung zu Jesus. Und deswegen hat Paulus das dann später zu einem anderen Römer gesagt. Das werden wir in Apostelgeschichte 16, wenn wir dort angekommen sind, kennenlernen. Als der in einer Krise total aufgewühlt war, ein römischer Gefängniswärter, und gefragt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was hat Paulus ihm gesagt? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Genau das Gleiche. Persönlich. Wende dich persönlich an ihn. Das ist der Weg. Du brauchst ein persönliches Vertrauensverhältnis zu einer konkreten Person. Darum geht es. Dass ich mich persönlich anvertraue gegenüber einer Person, von der ich genügend weiß. Verstehen Sie, der christliche Glaube ist kein religiöser Blind Date. Also, dass ich mich in einem blinden Sprung auf irgendjemanden einlasse, von dem ich so gut wie gar nichts weiß. Das wird ja manchmal propagiert, so als besonders spannendes Abenteuer. Der christliche Glaube ist kein religiöses Blind Date, kein religiöser Blind Date. Ich muss wissen, wem ich mich anvertraue. Christlicher Glaube ist auch nicht, dass ich den Namen Jesus einfach wie ein Mantra benutze oder wie ein Glücksbringer. Ich weiß zwar nicht genau, wer das ist, aber ich rufe mal, Jesus, hilf mir. Sondern es geht um ein persönliches Verhältnis und das kann ich nur zu jemandem aufnehmen, den ich kenne. Und nun haben die Christen in späteren Jahrhunderten im apostolischen Glaubensbekenntnis versucht, diese Kernaussagen über Jesus Christus zusammenzufassen. Genau deswegen. Und um uns immer wieder daran zu erinnern, bekennen wir das ja, beten wir das ja, Sonntag für Sonntag. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, also der direkt von Gott gekommen ist, Gottes einziger Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also Jesus ist wirklich Gott, nicht von einem Mann gezeugt worden. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, wirklich tot. Gestorben um unserer Sünde willen, um die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Und dann weiter, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Das ist das Ereignis von Himmelfahrt. Und von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dieser Jesus ist es. Und jeden Sonntag erinnern wir uns wieder daran, wenn wir das Glaubensbekenntnis bringen. Das ist die konkrete Person, über die wir genau das aussagen und das wissen. Und Petrus sagt jetzt, zu diesem Jesus sollst du kommen. Wie kann Cornelius das machen? Jesus ist schon im Himmel. Jesus kann ihn nicht mehr direkt sprechen, genauso wie wir, im Gebet. Zu Jesus komme ich im Gebet, dass ich ihm sage, Herr, ich glaube dir, dass du wirklich auferstanden bist, dass du die Macht hast, einzugreifen in diese Welt, in dieses Leben. Und ich will dir vertrauen, Jesus, und ich will dich immer besser kennenlernen. Und mein Leben soll persönlich an dir hängen. Das ist Glaube. Und wenn ich so zu dem wirklichen, zu dem lebendigen Jesus kommen will, dann muss ich das akzeptieren, was die Bibel über ihn sagt. Ist doch ganz logisch. Warum? Weil es einen anderen Jesus nicht gibt. Manche sagen, ja, ich glaube zwar nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber ich bin trotzdem Christ. Entschuldigung, das geht nicht. Diesen Jesus gibt's nicht, der nicht Gottes Sohn ist. Diesen Jesus gibt's nicht, der die Wunder nicht getan hat. Das ist ein Traumbild dessen, der das behauptet, aber das ist nicht der wirkliche Jesus. Und deswegen muss ich Jesus so akzeptieren, wie die Bibel ihn schildert. Wir können Jesus nicht zu unseren Bedingungen haben, sondern nur zu sein. Das ist ganz entscheidend. Wir können uns nicht einen Teil von Jesus raussuchen, der uns passt, und einen anderen einfach unterschlagen. Das sage ich den Leuten im Traugespräch auch immer. Ich sage, wissen Sie, wenn Sie diesen Mann heiraten, dann müssen Sie ihn so ganz nehmen, wie er ist. Sie glauben jetzt, Sie könnten ihm alles Mögliche noch austreiben und ihn ändern, hier und da. Das wird in der Regel nicht gelingen. Rechnen Sie nicht damit. Entweder Sie nehmen ihn ganz und sind bereit, mit dieser Type alt zu werden, oder Sie lassen es ganz bleiben. Es geht nur entweder oder. Und genauso ist das mit Jesus. Das kann man natürlich umgekehrt genauso sagen. Ne? Ich sage das sowohl dem Mann als auch der Frau. Also, das ist ganz entscheidend. Wir müssen ihn so nehmen, wie er ist. Das ist das Geheimnis einer persönlichen Vertrauensbindung, dass ich den anderen so nehme, wie er ist. Und darum gehören zum wirklichen Glauben sowohl persönliches Vertrauen als auch persönliche Hingabe. Das ist im menschlichen Miteinander in der Ehe ganz ähnlich. Persönliches Vertrauen und persönliche Hingabe. Aber das ist Jesus gegenüber nochmal viel mehr so. Denn Jesus hat von sich gesagt, dass er der Retter ist. Und Glauben heißt, ich vertraue mich Jesus als meinem Retter an. Glauben ist persönliches Vertrauen zu Jesus, meinem Retter, der am Kreuz für meine Schuld starb, den ich brauche als Versöhnung für meine Sünden. Aber Jesus hat genauso gesagt, dass er der Herr ist, der König, der den Anspruch erhebt, mein ganzes Leben zu führen und zu regieren. Das hat er genauso gesagt. Und deswegen bedeutet Glauben auch, ich ordne mich Jesus als meinem König unter. Glauben ist persönliches Vertrauen zu Jesus, meinem Retter. Und Glaube ist persönliche Hingabe an Jesus, meinen Herrn und meinen König. Es ist der eine Jesus. Ich ordne mich ihm als meinem König unter und ich vertraue mich ihm als meinem Retter an. Das ist untrennbar. Einige würden sich am liebsten nur den Retter raussuchen und sagen, Jesus, rette mich von meinen Sünden und lass mich bitte weiter nach meiner eigenen Schnauze leben. Nach meinen eigenen Vorstellungen. Bitte rede mir nicht zu sehr in meinen Alltag hinein. Und das geht nicht, denn es ist der eine Jesus. Der eine Jesus ist immer der Retter und der König. Und nur wer den König annimmt, kann auch den Retter haben. Also, halten wir das wirklich fest. Der lebendige, wirkliche Jesus ist immer beides. Und deswegen sagt er uns auch hier in Markus 8, Vers 34, wer mir nachfolgen will, wir werden uns das nächsten Sonntag genauer angucken. Das heißt, wer zu mir gehören will, der verleugne sich selbst. Das heißt, er gebe seinen alten Eigenwillen auf. Der stelle sein ganzes Leben, sein ganzes Ich unter meine Führung, unter meine Herrschaft und folge mir so nach. Der Retter und der Herr, das ist Jesus. Und schauen Sie, das ist nicht die normale Lebensausrichtung von uns Menschen. Ist ja klar, normalerweise laufen wir genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen unseren eigenen Striemel machen. Wir wollen unsere eigenen Vorstellungen umsetzen. Das ist unsere normale Laufrichtung. Und darum gehört zum echten Glauben untrennbar was dazu? Die Umkehr. Die Umkehr ist der Zwillingsbruder des Glaubens. Ohne Umkehr gibt es keinen Glauben. Umkehr setzt voraus, dass ich zugebe, ich bin bisher total in die falsche Richtung gelaufen. Und die Bibel nennt das Sündenerkenntnis. Ich sehe meine Schuld vor Gott ein. Nö, nicht alles Einzelne unbedingt war falsch, was ich gemacht habe. Nicht alles Einzelne. Auch Nichtchristen können eine ganze Menge Gutes und Richtiges tun. Das ist sicher wahr. Aber mein Herz war falsch. Mein Kompass zeigt in die völlig falsche Richtung. Ich habe mich gesucht und nicht Gott. Ich bin mein eigener Gott und nicht ihn will ich anerkennen als meinen Herrn und König. Umkehr ist ein unverzichtbarer Teil echten Glaubens. Und mancher Mensch, wissen Sie, begreift diese Wahrheit über sein Leben erst ganz, ganz spät. So wie jener 85-jährige Mann, von dem ich neulich erfuhr, in Russland, 85 Jahre. Er kannte nichts von Jesus. Und dann geht er in der Weihnachtszeit zusammen mit seiner Enkelin in eine kleine Gemeinde bei Moskau, in Mitüschi befindet die sich. Und dort wird von einer Missionsgesellschaft ein Weihnachtspaket verteilt mit einer Broschüre über den Kern des Evangeliums. Und hören Sie, was dieser 85-jährige Mann da erlebt. Eigentlich, sagt er, hatte ich nie über Gott nachgedacht, bis ich in die Weihnachtsveranstaltung für Kinder in der Gemeinde Mitüschi kam. Die Broschüren, die man uns schenkte und sogar die Kinderbibel meiner Enkelin, habe ich mehrmals durchgelesen. Und gleich am darauffolgenden Sonntag ging ich wieder zur Gemeinde. Der Herr berührte mein Herz und ich bekehrte mich. Und nun ging ich jeden Sonntag zum Gottesdienst. Und im Herbst war es dann soweit und ich habe ihm mein Leben ganz ausgeliefert. Mein Leben hat sich völlig verändert. Ich bin unendlich glücklich. Jetzt weiß ich, wo ich in Ewigkeit sein werde. Und dies ist ja für mich als 85-Jährigen gar nicht mehr weit weg. Ich bedauere nur, dass ich erst so spät zu meinem Herrn und Heiland gefunden habe. Sehen Sie, er sagt auch zu meinem Herrn und Heiland, das heißt zu meinem Herrn und Retter. Jetzt bete ich für meine Frau, für meine Enkelinnen und für meinen Urenkel, dass auch sie zu Kindern Gottes werden. Der ist wirklich zu Jesus gekommen. Stellen Sie sich vor, mit 85 Jahren, ein ganzes Leben lang, Gott gewissermaßen davongelaufen. Und genau so haben das Cornelius und seine Leute auch erlebt. Sie sind auch zu Jesus gekommen und sie haben eingesehen, mein Leben bisher war falsch. Es war falsch ausgerichtet. Es ist in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss umkehren. Wie ein klarer Wintermorgen ist dein Leben dann und wann. Was sonst Nebel dir verborgen haben, alles siehst du dann. Siehst, woher du kommst und siehst, wohin du einmal gehen wirst. Wie an einem Wintermorgen stehst du da und frierst, schreibt Manfred Siebald. So beschreibt er einen Menschen, der kapiert, es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Und so heißt es dann auch, irgendwas muss sich ändern. Aber was? Irgendwer muss dir helfen. Aber wer? Gib es nur irgendwo mal ein offenes Ohr. Hast du jemals an Gott gedacht? Und hast du dein Leben vor ihn gebracht? Er hat schon so lange mit dir etwas Besseres vor. Und das begreift Cornelius genauso wie dieser 85-jährige Mensch. Und dann kehren sie um zu Jesus als ihrem Retter und König. Und darum kann Petrus dann später in seinem Bericht in Jerusalem vor seinen Kollegen sagen, Gott hat auch den Heiden die Umkehr geschenkt. Und ist ihm diese eigentümliche Formulierung aufgefallen, die Umkehr geschenkt. Das heißt, Cornelius ist mit ganzer Kraft umgekehrt. Cornelius hat das kapiert und hat sich Jesus in die Arme geworfen, wenn man es so sagen darf. Er hat einen Entschluss gefasst. Er ist umgekehrt, jawohl. Und zugleich, hinterher, erkannte er, genau aus eigener Kraft, nur mit meinem eigenen starren Willen hätte ich das nie geschafft. Aber Jesus hat mich zu sich gezogen. Jesus hat schon längst an mir gearbeitet, noch bevor ich den Petrus überhaupt getroffen habe. Jesus hat alles vorbereitet. Und er hat mich bis zu dem Punkt geführt, wo ich kapiert habe, wie sehr ich ihn brauche und wo ich von ganzem Herzen sagen kann, der Herr, und jetzt gehört mein Leben dir. Vergib mir meine Vergangenheit. Nimm mich fest an deine Hand und lass mich nie wieder los. Gott hat den Heiden die Umkehr geschenkt, sagt Petrus. Und darum sind sie mit voller Überzeugung umgekehrt. Wenn hier jemand sitzen sollte, der bisher noch nicht zu Jesus Christus gekommen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich jetzt vielleicht diese bange Frage stellen, was mache ich, wenn Gott mir die Umkehr nicht schenkt? Was mache ich dann? Was mache ich, wenn Gott mich in meinem Stolz sitzen lässt? Ich darf Ihnen etwas ausrichten, weil die Bibel es sagt. Für Leute, die so fragen, die so bang fragen und so sorgenvoll fragen, Nicht von oben herab, naja gut, das ist dann Gottes Problem. Nein, es ist ja ihr Problem, sie sind ja in der Hölle, nicht Gott. Für Leute, die so bang fragen, gibt es eine ganz klare Antwort, die Jesus gegeben hat. In Matthäus 11, Vers 28, da hat er gesagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben. Das heißt, kommt her zu mir, die ihr begreift, dass ihr ohne Gott nicht klarkommt. Die ihr etwas ahnt von der Last eurer Schuld. Aber auch etwas ahnt von der Last eures ausweglosen Lebens, das in die Irre läuft und in die Finsternis. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, hat Luther übersetzt. Und das heißt eigentlich wirklich Frieden geben und Frieden geben im Sinne von Frieden mit Gott. Ich will euch retten, ich will euch versöhnen. Kommt her. Und deswegen, wenn Sie so fragen, wird Gott mich annehmen, dann grübeln Sie nicht darüber, ob Gott Sie zieht oder nicht zieht. Das ist nicht die Frage. Sondern wenn Sie sich so danach sehnen, dann kommen Sie einfach. Kommen Sie zu Jesus. So wie es Cornelius und seine Leute getan haben. Beten Sie zu ihm. Rufen Sie ihn. Und er wird persönlich sich Ihrer annehmen. Auch wenn Sie das vielleicht nicht spüren in dem Augenblick. Sie können sich berufen auf sein Wort. Und Sie können sich darauf verlassen, dass er auferstanden ist. Und er wird es tun. Das hat er versprochen. Kommen Sie zu Jesus und sagen Sie, ich brauche dich als meinen Retter. Vergib mir meine Schuld. Und kommen Sie zu ihm und sagen Sie ihm, ich beuge mich unter dir als meinem König und Herrn. So kommen Sie zu Jesus. Das ist die wichtigste Schicksalsfrage über jedem Menschenleben. Wie komme ich zu Jesus? Und wer erst mal zu Jesus gekommen ist, zu dem wirklichen, lebendigen Jesus, der hat dann einen neuen Retter gefunden. Ja, Johannes sagt sogar in Johannes 15 sogar einen neuen Freund. Jesus will unser Freund sein. Welch ein Freund ist unser Jesus? Wer zu Jesus gekommen ist, der ist durch eine Tür hindurchgegangen, die ihn in ein völlig neues Leben führt. Und das ist wunderbar. Klar, manches ist in diesem neuen Leben noch wie vorher. Manche schwierigen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind noch genauso schwierig. Manche schwierigen Verhältnisse am Arbeitsplatz sind noch genauso kompliziert. Manche Probleme, die wir mit unserer Gesundheit haben oder mit unserem problematischen Charakter, sind noch genauso da. Das ist alles wahr. Aber ich gehe da jetzt nicht mehr allein rein, sondern nur noch mit Jesus zusammen. Und natürlich lösen sich damit die Probleme nicht in Luft auf, aber ich kann sie jetzt ganz anders angehen mit Jesus, als das vorher der Fall war ohne Jesus. Ich habe jetzt einen neuen König und der soll über mein Leben bestimmen. Schauen Sie, bis dahin habe ich auf alle möglichen anderen Leute gehört. Auf das, was die Zeitungen so schreiben oder die Kollegen so sagen, auf das, was man so behauptet. Und das letzte Wort habe ich am liebsten immer selbst gehabt. Und oft habe ich aus dem Bauch heraus entschieden, wie es mir so, wie man so sagt, wie es mir so gerade in den Sinn kam und wie ich meinte, dass es meinen Begierden und Vorstellungen und Sehnsüchten und Vorlieben am besten entspräche. Aber jetzt hat Jesus das letzte Wort. Jetzt ist er der König. Natürlich können mir gute Ratgeber unter Menschen immer noch viel helfen. Ich bin dankbar, dass ich so manchen guten Ratgeber habe, der mir hilft, der mir gute Hinweise gibt, mit dem ich mich aussprechen kann. Jeder Mensch sollte dankbar sein, wenn er treue Christen als gute Ratgeber hat. Das ist alles richtig. Aber Jesus hat das letzte Wort. Er gibt mir die Richtung vor. Er bestimmt jetzt den Takt meines Lebens. Und wenn andere mir zuflüstern, du musst das mit der Bibel nicht ganz so genau nehmen. Sei nicht so eng und verklemmt. Dann sagt Jesus mir, du, es ist mein Wort. Und es verunehrt mich, wenn du mein Wort nicht ernst nimmst. Und es schadet dir. Und wenn andere mich drängen und sagen, verwirkliche dich selbst. Pass ja auf, dass du nicht zu kurz kommst. Mach's dir nicht zu schwer. Such deinen eigenen Vorteil. Du bist jung, lebe. Hol das Beste für dich raus. Dann sagt Jesus mir in seinem Wort, du, ich habe einen besseren Plan für dich. Ich bin ein gütiger König. Und ich führe dich den Weg, den mein Wort dir weist. Den Weg des Dienstes, den Weg der Hingabe. Und das ist der Weg der Freude unter meiner Führung, sagt Jesus. Und das ist manchmal schwer, auf Jesus zu hören. Und natürlich versuche ich gelegentlich auszubrechen und meinen Eigenwillen gegen ihn durchzusetzen. Aber er fängt mich immer wieder ein. Und wenn Sie ihm gehören, fängt er Sie auch immer wieder ein. Er ist stärker. Und er wird mit Ihnen fertig. Wenn Sie Jesus gehören, seien Sie dessen gewiss, er wird mit Ihnen fertig. Und es gibt nichts Spannenderes auf dieser Welt, als unter der guten und starken und fürsorglichen Hand des Herrn Jesus zu leben. Darüber werden wir dann ausführlicher am kommenden Sonntag sprechen. Ich freue mich schon darauf. Wir werden sehen, wie das unseren Alltag und unser Zusammenleben prägt. Dann werden wir diesen Bibeltext Markus 8 genauer auslegen. Und dann wird es um die zweite große Schicksalsfrage gehen. Wie lebe ich mit Jesus? Heute mussten wir erstmal die Voraussetzung klären. Wie komme ich zu Jesus? Wie werde ich wirklich gläubig? Und wir haben gesehen, die Bibel zeigt uns einen ganz klaren Weg. Es gibt nur den einen lebendigen Jesus Christus. Und dieser lebendige Jesus Christus ist der Retter und der Herr. Und wenn ich zu ihm komme, komme ich zu ihm als meinem Retter und als meinem Herrn, als meinem Erlöser und als meinem König. Und ich darf mich so im Gebet an ihn wenden. Vielleicht liegt es bei Ihnen schon Jahre zurück, dass Sie so zu Jesus gekommen sind. Und wenn Sie sich an diese Anfangszeit zurückerinnern, dann erinnern Sie sich an viel Freude, an viel Eifer, an viel Begeisterung. Dann schien es manchmal so, als ob das alles von selbst ginge, als ob das ein Selbstläufer wäre. Und inzwischen kommt Ihnen manches vielleicht etwas mühsam vor. Manches ist so vertraut und so gewohnt. Manches ist auch schwer. Was kann man da tun, wenn man so den Eindruck hat, es knirscht so ein wenig im Getriebe? Es ist so mühsam. In solchen Situationen versuchen dann viele, sich an den Anfang zurückzuerinnern. An dieses alte Gefühl, was sie damals hatten. Und irgendwie dieses Gefühl von damals wieder einzufangen. Es wieder wachzurufen. Aber wir müssen wissen, Gefühle sind und bleiben immer schwankend. Das gehört zu unserem Menschsein einfach dazu. Dass auch in den besten menschlichen Beziehungen sind die Gefühle schwankend. Mal empfinden wir große Freude, mal ärgern wir uns. Gefühle sind nie etwas, auf das wir uns verlassen können. Jesus hat uns deswegen noch etwas Besseres gegeben, worauf wir uns stützen können. Und zwar besonders in solchen Situationen, wenn wir an uns selbst zweifeln. Und wenn wir an unserem Glauben zweifeln und an unseren Gefühlen zweifeln. Jesus hat uns etwas gegeben, das schon in dieser Welt felsenfest steht. Und das ist sein Versprechen. Das ist sein Wort, schwarz auf weiß. Das hat er uns gegeben. Und zum Beispiel dieser Vers, über den wir gesprochen haben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich werde es tun. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Darauf können wir uns stützen. Und dann können vielleicht auch die Gefühle wiederkommen. Und wenn sie nicht so schnell wiederkommen, ist es auch nicht so schlimm. Aber wir haben einen sicheren Ort, auf dem wir stehen können. Und meine ganz persönliche Ermutigung für Sie wäre dann, lernen Sie diese Verheißungen Jesu auswendig. Schreiben Sie sich das auf ein Kärtchen oder in irgendein Tagebuch rein und leben Sie mit diesen Zusagen, mit diesem lebendigen Wort von Jesus. Es ist sein lebendiges Wort. Es ist keine graue Theorie. Es ist seine Zusage. Es ist sein Fels, den er uns in diese Welt gestellt hat. Und sprechen Sie mit ihm darüber und sagen, Herr, du weißt, meine Gefühle, die schwanken manchmal hin und her. Aber ich danke dir, dass du verlässlich bist. Ich würde dich so gern manchmal sehen mit meinen Augen und einfach deine Hand spüren in meiner Hand. Ich weiß, du hast das jetzt noch nicht vorgesehen, sondern erst für die Ewigkeit. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Und lass mich darin meinen Trost und meine Gewissheit und meine Ruhe und meinen Frieden und meine Freude finden. Und der Herr wird es tun. Wenn Sie so ihn bitten, er wird es tun. Er hat es ganz fest versprochen. Und dann dürfen Sie auch weiter beten und sagen, Herr, gib mir immer wieder neu den Mut, dir mit Hingabe zu dienen. Entfache immer wieder neu das Feuer des Glaubens in meinem Herzen. Gib mir immer neu ein waches, sensibles Gewissen, wo ich anfange, faule Kompromisse zu machen mit deinem Wort und mit meinem Leben. Und arbeite du so an mir, dass ich immer mehr zu deiner Ehre lebe. So können Sie Jesus bitten. Und dann kommen Sie am besten am nächsten Sonntag zur Fortsetzung wieder. Und dann lassen Sie uns gemeinsam studieren, was in Markus 8 der Herr Jesus sagt, wie wir mitten in unserem Alltag mit Jesus leben können, sodass er als unser König geehrt wird. Aber das Entscheidende ist erstmal, dass sie bei Jesus Christus angekommen sind. So wie der junge Mann und seine Eltern, mit deren Geschichte ich jetzt schließe, ein deutsches Ehepaar musste plötzlich mit dem Zug nach Paris reisen. Es liegt schon einige Jahre zurück. Ihr Sohn Matthias hatte einen ganz schweren Unfall gehabt in Frankreich und sie wollten ihn nicht allein lassen. Und als sie unterwegs waren, auf der Bahnfahrt, erfuhren sie noch, dass er schon gestorben ist, im französischen Krankenhaus. Das waren bewusste Christen, diese Leute. Und dann, wenige Tage später, bei der Trauerfeier, da wollte der Vater den verzweifelten Freunden seines Sohnes denselben Trost geben, den er gefunden hatte in diesen Tagen. Und dann erzählt er, wie sie in Paris angekommen waren, er und seine Frau, und wie sie vom Nordbahnhof mit der Metro ins Krankenhaus fahren wollten. Also sie hatten keine Fahrkarten. Das war noch vor der Euro-Einführung, also sie hatten noch kein französisches Geld, sondern nur D-Mark damals bei sich. Und dann kamen sie an die Schranken der Metrostation und die blieben geschlossen. Aber sie mussten doch schnell in das Krankenhaus. Sie waren schon ganz verzweifelt, bis ein freundlicher Schaffner kam und ihnen zwei Freikarten reichte. Und diese Freikarten haben sie dann in den Schlitz reingesteckt und die Sperrschranke öffnete sich und sie kamen auf den Bahnsteig und sie konnten den Zug erreichen und an ihr Ziel kommen. Bei der Trauerfeier dann hat der Vater diese zwei Freikarten hochgehalten und er hat den vielen Freunden seines verstorbenen Sohnes, den sie alle Tegi nannten, den Matthias, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, schaut her, die Karten in meiner Hand sind für mich zu einem Bild geworden. Ihr fragt mich, wie ihr Tegi wiedersehen könnt. Schaut auch, für den Eingang in Gottes Welt braucht man gültige Eintrittskarten. Und die bekommen wir nicht einfach so. Die können wir uns nicht selber kaufen. Wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Währung. Wir können uns nicht mit unserer ganzen Bravheit den Eintritt in Gottes Reich erkaufen und erarbeiten. Dort gelten ausschließlich Freikarten. Aber diese Freikarten liegen bereit für den, der sie sich schenken lässt, der sie sich abholt bei Gott und Danke sagt. Und es ist alles völlig gratis. Und ihr könnt diese Freikarten auch bekommen. Und auf diesen Karten steht ein Name, der sie gültig macht. Da steht da nicht Nordbahnhof drauf, sondern unsere Freikarte zu Gottes Welt wird gültig durch 5 Buchstaben. Durch 2 Silben, durch ein einziges Wort, der Name Jesus. Er öffnet jedem die Tür. Jesus hat diese Freikarten mit seinem Leben gezahlt. Und wer Jesus kennenlernt und zu ihm kommt, wer Jesus seine Schuld bekennt und sich von ihm vergeben lässt, wer auf Jesus hört und mit ihm zu sprechen beginnt, wer sich seine Freundschaft und seine Liebe und seine Führung gefallen lässt, der kommt hinein, der hat den freien Zutritt zum ewigen Leben. Und darum, so hat der Vater geschlossen, wenn jemand von euch heute anfängt, nach dem wirklich Festen, nach dem Todfesten zu fragen, dann geht zu Jesus. Wer sich Jesus anvertraut, der wird gerettet. Und dann kann aus dem für uns alle so dunklen Tod von Matthias etwas ganz Helles werden, das uns heimleuchtet ins ewige Leben. So hat es der Vater gesagt. Weil er gewiss war, weil er als alle anderen Gefühle im Grunde genommen nur auf Trauer und Verzweiflung zeigten, festen Boden unter den Füßen hatte, weil er zu Jesus gehörte und sich auf seine Verheißung verlassen kann. Sehen Sie, daran hängt alles. Der eine hat noch mit 85 Jahren begriffen, ich muss umkehren, mit 85, sein ganzes früheres Leben im Grunde genommen verworfen, gesagt, alles in die falsche Richtung, schnell noch zu Jesus. Der Matthias hier, der hätte gar nicht so viel Zeit gehabt. Jeder von uns ist gefragt. Jesus sagt, komm her zu mir, komm bald, damit du nicht verloren gehst. Amen.